Ja, ich habe mich ja, oder ich habe ja uns schon vorgestellt, zu mir nochmal kurz, falls ihr es vergessen habt in der kurzen Zeit. Ich bin Marc Suckau, ich bin 20 Jahre alt, bin in der Bibelschule Brake in der dritten Klasse und werde vermutlich dieses Jahr absolvieren im September. Und danach möchte ich gerne ein Lehramtsstudium anfangen. Ja, die Person, die jeder hier hasst im Raum, Lehrer, vielleicht. Also ich zumindest habe Lehrer gehasst, jetzt nicht mehr, Bibelschullehrer hasse ich nicht. und das möchte ich werden, Lehrer. Und zwar Religion und Deutsch, habe ich fast vergessen. Eine ganz große Herausforderung, aber mal sehen, wie es wird. Das Thema heute ist, kann Glaube Berge versetzen? Die Antwort, ich glaube kaum. Ist euch vielleicht aufgefallen, ich glaube kaum, dass man das zweideutig verstehen kann. Ja, ich liebe sowas einfach, so Wortspiele. Und kannst sagen, kann Glaube Berge versetzen? Ach, ich glaube kaum. Das macht ja keinen Sinn, ne? So ablehnen, so eine herabsetzende, oder ich sag mal, so die Meinung, die viele Menschen haben, ich glaube kaum, dass ich Glaube Berge versetzen kann, weil das wäre ja übernatürlich. Oder vielleicht sage ich auch, kann Glaube Berge versetzen? Ich glaube kaum. Seht ihr? Also ich habe wenig Glaube. Ja, das ist ein bisschen tricky. Verzeiht mir kurz, ich muss kurz trinken. Ich kriege immer so einen Pappmaul. So, das ist eine Aussage, die ich jetzt mal in den Raum stellen will. Ich werde dazu auch noch Stellung beziehen. Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glaube an die eigene Kraft. Zu der Person will ich jetzt nicht unbedingt was sagen. Also ist es ihre Meinung, ist es okay. Das darf jeder sagen, auch in Deutschland oder auch in Österreich. Wir haben ja sogar einen Österreicher unter uns. Fetten Applaus für ihn. Auf jeden Fall ist das quasi das Thema auch heute, ne? Glaube, der Berge versetzen kann. Nur ist der Inhalt etwas anderes. Und diese Aussage spiegelt irgendwie unsere Gesellschaft dar. Also wenn es einen Glauben gibt, dann ist es der Glaube an meine eigene Kraft. Oder wenn Glaube Berge versetzen kann, dann ist es der Glaube an meine eigene Kraft. So wie, man kennt ja diese Aussagen von Toyota zum Beispiel, dann nichts ist unmöglich. Das ist so irgendwie der Trend der heutigen Zeit, und es ist wirklich viel möglich geworden, es ist viel mehr möglich als früher, aber es ist ja noch lange nicht alles möglich. Oder ich habe das mal bei YouTube eingegeben, also bei mir ist immer oft so die erste Anlaufstelle YouTube, dann gebe ich ein, kann Glaube Berge versetzen, dann kommt so ein Motivationsvideo, ja, wenn du an deine Kraft glaubst, wenn du wirklich daran glaubst, dass du etwas schaffen kannst, dann kannst du es auch schaffen. Es kommt nur auf dich an, es kommt auf deinen Glauben an dich selber an. Und ich dachte mir so, ja, das klingt logisch eigentlich, ne? Das macht schon Sinn. Und dann dachte ich so an mich, nee, macht keinen Sinn. Ich habe schon so viel nicht auf die Reihe gekriegt, obwohl ich daran glaube. Ich glaube doch fest daran, dass ich morgen pünktlich aufstehen kann. Sowas Einfaches, und ich krieg's nicht hin. Natürlich ist es, will ich jetzt nicht absolut sagen, dass es jedem so geht, ne? Ich denke, den meisten geht's nicht so. Ich bin hier wahrscheinlich einer der schlechtesten Aufsteher, denke ich mal, weil ich wirklich, das ist nicht meine Stärke. Aber die Frage ist wirklich an jeden persönlich gestellt, die ich auch am Anfang gestellt habe, die Frage, kann Glaube Berge versetzen? Ob es die Glaube an die eigene Kraft ist? Schauen wir mal gleich nach, ne? Und zwar schauen wir in Matthäus 17, Vers 14. Vielleicht habt ihr eine Bibel dabei, aber ich habe es auch hier dabei. Das werden wir mal jetzt zusammen lesen. Lass mich noch kurz aufschlagen. Matthäus 17, Abvers 14. Und als sie zur Volksmenge kam, trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsichtig und leidet schwer. Er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, und sie konnten ihn nicht heilen. Oder mach du einfach weiter, das glaube ich unkompliziert. Da antwortete Jesus und sprach: O, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir her. Und Jesus befahl dem Dämon, und er fuhr von ihm aus, und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glaube hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen: Hebe dich weg von hier dorthin, und er würde sich hinwegheben, und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Eine Geschichte, die jetzt vielleicht gar nicht mal so bekannt ist. Also es ist nicht jetzt, was man jedes Jahr feiert, wie Weihnachten oder Ostern. Aber um jetzt kurz diese Situation zu schildern. Jesus ist mit seinen Jüngern im Land Israel unterwegs und vollbringt viele Wunder. Er heilt Menschen von Krankheiten und er treibt auch Dämonen aus. Welche absolut real sind, auch heute noch. Also wenn ich so rausgucke und in Deutschland, wie wird da über Dämonen gesprochen, wird so, ja, das könnten vielleicht irgendwelche Krankheiten sein oder das könnte irgendwas Psychisches sein. Und nein, Dämonen sind wirklich noch real. Sie sind nur irgendwie aus der Gesellschaft verdrängt worden, dieser Begriff. Und es wird dem Teufel einfach keine Macht mehr zugesprochen, weil der Teufel ist der Oberste der Dämonen, so wird er in der Bibel genannt. Und die Gesellschaft oder das Schulsystem sagt oder was man sonst so um sich rum hört, Dämonen gibt's nicht. Genauso wie es Engel nicht gibt, wie es Gott nicht gibt, den Teufel gibt's auch nicht. Und Jesus kommt hier in dieser Situation den Berg runter und ihm kommt ein besorgter Vater entgegen. Ja, ein besorgter Vater, das kenne ich ganz gut. Mein Vater ist auch immer besorgt um mich, ist auch manchmal berechtigt. Und sein Sohn, der leidet unter einer schweren Krankheit, die immer wieder ihn komplett unfähig macht, ein normales Leben zu führen. Die wirft ihn zu Boden, sie wirft ihn auch ins Wasser, ins Feuer. Also er müsste Situationen gehabt haben, wo er fast ertrunken ist. Er hat Brandnarben, er hat gelitten. Wir wissen nicht, wie alt er ist, aber er ist eigentlich fast komplett lebensunfähig. Und in Lukas 9, Vers 37 bis 42 ist die gleiche Situation, aber ähnlich oder ein bisschen anders beschrieben. Und da schreibt noch Lukas zusätzlich, dass er Schaum vom Mund hatte. Das kennt man vielleicht heute, oder ein paar sagen dazu, dass es vielleicht eine Epilepsie sein könnte, in die Richtung gehen würde. Also dass der Dämon in ihm eine Epilepsie ausgelöst hat, dass er einfach sich nicht mehr unter Kontrolle hatte. Er konnte nichts dafür. Er wurde einfach zu Boden geschmissen. Und am Ende des Anfall nenne ich das mal, oder am Ende dieser krassen Prozedur, liegt der Junge am Boden und er ist komplett zerstört. Der Dämon hat ihn komplett zu Boden gedrückt und er ist am Boden zerstört, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier versuchen die Jünger, diesen Dämon auszutreiben und diesen Jungen davon zu befreien. Ich meine, ist ein gutes Anliegen, oder? Also wenn ich jetzt einen Jungen sehe, der krank ist und der von einem Dämon besessen ist, dann will ich ihn davon befreien. Aber die Jünger kriegen es nicht hin. Aber Jesus hat ihnen sogar diese Fähigkeit dazu gegeben, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen, Wunder zu vollbringen, ja sogar Tote aufzuwecken. Und als Bestätigung, das sollte eine Bestätigung sein, dass sie die Wahrheit reden, dass sie die Wahrheit reden über Jesus Christus, über den, der sie gesandt hat. Und dass die Herrschaft anfängt in Das haben wir in Matthäus 10, Vers 7, das werde ich jetzt auch mal kurz lesen. Matthäus 10, Vers 7. Geht aber hin, verkündigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Also, wir haben die Macht, die Vollmacht bekommen, das zu tun. Es ist nicht so, dass sie sagen, so, wir haben jetzt Bock drauf, wir wollen jetzt diesen Dämon austreiben, sondern Jesus hat ihnen sogar den Auftrag dazu gegeben, Dämonen auszutreiben. Und sie kriegen es in diese Situation nicht hin. Da stellt sich mir oder uns die Frage, warum? Wenn Jesus sie dazu aufgefordert hat und ihnen anscheinend auch die Macht gegeben hat, warum klappt es hier nicht? Aber bei Jesus klappt es. Jesus sagt dem Dämon, ne, du weißt wohin, geh, nett ausgedrückt, sag ich mal, und er geht, weil Jesus über dem Dämon steht. Und in dieser Situation standen die Jünger eben nicht über den Dämonen. Und er sagt ihnen in Vers 17, dass die Umstehenden, er sagt nicht das direkt zu den Jüngern, aber die Umstehenden, die da zugeguckt haben, der Vater persönlich auch, die Jünger eben auch und alle Menschen, die da drumherum waren mit Jesus, sind hunderte Menschen gegangen. Denn ich meine, wenn hier jetzt einer lang gehen würde, der Wunder tun würde, ich meine, wer würde sich nicht ihm anschließen, wer würde nicht sehen wollen, boah, ich will Wunder sehen, ich will krasse Sachen erleben. Also ich würde ihm direkt hinterherlaufen, der hätte mich gewonnen auf jeden Fall. Ich will das auch lernen, über diese Mächte zu herrschen und Krankheiten auszutreiben, Tote aufzuwecken. Aber wenn er sagt, ihr verkehrtes, ihr ungläubiges Geschlecht, wenn ich das lese, ehrlich gesagt, da muss ich wieder an mich denken. Immer irgendwie, wenn es negativ ist, muss ich an mich denken. Das hört sich jetzt so demütig an, aber ist eigentlich völlig bescheuert, weil ich sehe mich in dem Text wieder und ich bin auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr bescheuert. Und ich ertappe mich, dass ich oft in vielen Situationen nicht an Jesu Macht glaube, sondern an meine eigene Kraft, eben was diese Schriftstellerin gesagt hat. Klar, sie hat es aufgeschrieben und ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben. Es wurde jetzt nicht im Internet veröffentlicht oder ich würde das jetzt auch nicht unter irgendein Instagram-Bild posten, Hashtag ich glaube an meine eigene Kraft oder sowas. Aber eigentlich lebe ich oft so, dass ich an meine eigene Kraft denke oder glaube. Und Jesus zeigt hier seinen Jüngern, dass sie eigentlich in der Lage sein müssten, es zu tun. Er hat ihnen ja auch den Auftrag dazu gegeben, Dämonen auszutreiben. Sie müssten es können, sonst dürfte er sie ja nicht anfahren. Er geht davon aus, dass sie es schaffen, aber sie haben es nicht geschafft. Sie waren in dieser Situation offensichtlich so davon fixiert, diesen Dämon auszutreiben, dass sie gar nicht mehr auf diesen Kern ihres Auftrags zurückgegangen sind. Und zwar, dass sie an die Macht, an die Kraft Jesu Christi glauben müssen. Dieser Unglaube war bei den Jüngern und nicht nur bei den Jüngern, sondern auch bei all den Menschen drumherum. Das steht auch in der Parallelstelle in Lukas. Da geht es auch eher um den Vater und er sagt, Jesus, vergib mir diesen Unglauben, ich glaube. Und daraufhin lässt Jesus den Dämonen ausfahren. Jesus demonstriert hier nicht nur den Umstehenden seine Macht, und dass der Glaube an ihn real ist, sondern vor allem persönlich dem Dämon und der geistlichen Welt. Er ist kein gewöhnlicher Lehrer oder Prophet, sondern er ist Gott selber. Er ist der, der über den Dämon steht, über allen Engeln steht. Und das zeigt er hier. Sie gehorchen ihm. Und er zeigt auch, dass die Jünger nicht von sich aus in der Lage sind, etwas zu tun und vor allem nicht so etwas Übernatürliches zu tun. Diese Jünger vergessen in diesem Moment, wer ihnen diese Macht gegeben hat. Diese Macht kommt nicht von ihnen. Ich meine, den Auftrag haben sie sich nicht selber erteilt, haben sie nicht irgendwo in einer Zeitschrift gelesen, so einer Motivationszeitschrift, oh, geh Dämonen austreiben, sondern Jesus hat ihnen den Auftrag gegeben und sie haben nicht geglaubt. Und wenn ich diesen Satz, oh du verkehrtes und ungläubiges Geschlecht lese, das könnte Jesus uns allen sagen. Das könnte Jesus auch, könnte er es zu uns sagen? Könnte er es zu uns sagen? Ich glaube schon, in vielen Situationen. Kaum einer hat noch diesen Glauben an Jesus Christus. Klar, viele sagen, ja, wir haben jetzt einen Straßeneinsatz gemacht die Woche. Und viele sagen, ja, Jesus, das war schon ein guter Mann. Der hat schon gute Dinge vollbracht. Ja gut, sobald es zu den Wundern geht, ja, das muss man jetzt nicht so wörtlich sehen. Er hat da vielleicht geistliche Grenzen durchbrochen und hat Menschen angesprochen, aber die Bibel ist ja ein Märchenbuch, das kann man ja schon relativ so sehen, ne? Und muss alles ein bisschen vergeistlicht werden. Sobald der Mensch merkt, dass es etwas Übernatürliches gibt, wie zum Beispiel Dämonen, versucht er das wegzuerklären. Oder wie wir das heute haben, wir versuchen das auf unsere menschliche Ebene irgendwie runterzupressen. So, ja, das muss man irgendwie logisch erklären, das muss man mit dem logischen Verstand sehen. Zum Beispiel, wenn wir nach draußen gucken, wir haben die Natur. Hier in Coesfeld habt ihr echt auch eine schöne Natur. Ihr habt es relativ flach. Bei uns in Lippe haben wir ein bisschen mehr Berge und so. Gefällt mir ein bisschen mehr, sorry. Aber diese Natur, wenn ich so in dieser Natur draus schaue, gerade in Brake, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, ich kann mir es nicht vorstellen, dass diese Natur einfach aus dem Zufall entstanden ist. Also, und wenn man biologisch heutzutage erklären will, wie die Welt entstanden ist, dann sagt man aus einer Zelle. Aber wo ist diese Zelle hergekommen? Wie ist der Urknall entstanden? Ich kann das jetzt auch nicht so genau nacherzählen und nacherklären, weil ich das selber alles nicht so verstehe. Und ich glaube, das kann kaum einer hier wirklich erklären, weil es wirklich sehr kompliziert ist, wie das dann erklärt wird und dass es dann in unserem logischen Verstand erklärt. Aber es ist trotzdem nicht logisch für mich. Und zweitens, die Komplexität des Menschen. Wie komplex sind wir Menschen? Das ist unglaublich, wirklich. Wenn wir gucken, wie viel Zellen wir bestehen, aus wie viel Teilchen wir bestehen, alles ist aufeinander abgestimmt. Wirklich dieses Blut, das durch den Körper gepumpt wird, durch das Herz, dass die Lunge mit Sauerstoff versorgt wird und dass unser Körper diese lebensnotwendigen Stoffe aus dieser zufällig entstandenen Umwelt aufnehmen kann, verwerten kann, die Nahrung, die wir essen, verwerten kann. Oder auch, wenn ich allein die Pflanzen angucke, ne? Ohne die Pflanzen könnten wir gar nicht leben. Die betreiben ja Photosynthese, wie wir alle wissen, ne? Durch Biologie. Ich will jetzt auch Photosynthese gar nicht groß erklären, aber vielleicht einfach nur die kurzen Stichworte. Sonnenlicht entsteht Sauerstoff. So in die Richtung. War es richtig? Ich weiß es nicht genau. Ich will nicht Biologie studieren. Und durch diese Photosynthese entsteht wiederum für uns eine lebbare Atmosphäre und wir können hier überleben in dieser Welt. Da muss doch einfach ein Designer dahinter stehen, der sich das ausgedacht hat. Und zwar kein menschlicher Designer. Weil das hat sich noch kein Mensch ausgedacht. Menschen versuchen das nachzubilden und kriegen es vielleicht in einer Art und Weise hin, die das ganz leicht widerspiegelt, aber niemals so komplex, wie wir es in der Realität haben. Und dann ist es ja abgeschaut, ne? Das ist ein Nachmacher sozusagen. Der Erste, der ein Patent darauf hat, das muss Gott sein. Und wenn ich sage, ich glaube nicht an Gott, ich glaube an die Wissenschaft, so ist es auch ein Glaube. Aber für mich ist die Wissenschaft nicht abgeschlossen und die Wissenschaft ist nicht vollkommen. Sie ist nicht vollkommen. Sie kann nicht alles erklären. Versteht mich nicht falsch. Ich bin froh, dass wir so eine weit entwickelte Wissenschaft haben und dass wir durch Biologieunterricht, durch Chemieunterricht, durch diese ganzen Naturwissenschaftsfächer wirklich so viel lernen können. Aber ich sehe das nicht als Grund, dann zu sagen, aufgrund dessen kann man den Glauben ausschließen. Und das geht ja auch in Vers 20 ein, Jesus, wieder in Matthäus 17. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich hinweg von hier dorthin, und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Die Jünger fragen ihn, Herr, warum? Warum hast du uns jetzt quasi so bloßgestellt? Du hast uns doch gesagt, wir können das. Aber sie kriegen es nicht hin. Und dann antwortet Jesus ihnen so. Irgendwas steht hier, ne? Ohne Haare, sorry. Das ist so oft bei uns im Leben auch so. Unser Mittelpunkt im Leben ist nicht der Glaube an Jesus, an Jesu Christi Macht. Ich frage mich so oft, warum ich Dinge nicht schaffe. Selbst die einfachsten Dinge. Ja, schlafen gehen oder aufstehen, habe ich ja schon gesagt. Aber jetzt mich hinzusetzen und zu lernen, das Einfachste von der Welt. Und wenn man eine normale Ausbildung anfangen will, wenn man handwerklich was machen will, wenn man Lehrer werden will, überall das Gleiche, man muss lernen. Es gibt Menschen, die lernen gerne, kann ich nicht verstehen, aber es ist Hammer. Ich würde auch gerne lernen, aber ich schaffe es nicht. Und deswegen mache ich es nicht. Weil ich es nicht gerne mache, mache ich es nicht. Ist total dumm. Ich weiß, sorry, ist halt so. Aber wie kann ein Mensch, der solche Grenzen hat, dann überhaupt an so einen grenzenlosen Gott glauben? Das ist eigentlich für unseren menschlichen Verstand kaum wahrnehmbar oder kaum zu glauben. Wie kann ich glauben? Ich kann es kaum glauben. Wenn wir einfach jetzt mal gucken, was wir leisten können als Mensch. Wenn wir gucken, wie viel kann ich hochheben? Also jetzt Gewicht, ne? Wie stark bin ich? Oder wie lange kann ich unter Wasser bleiben? Da gibt es Rekorde, die sind hoch, weil sonst wären es ja keine Rekorde aus unserer Sicht. Aber dieser Rekord kommt zum Beispiel lange nicht an 3 Stunden lang ran. Und ein Fisch denkt sich nur, blub, ja, danke. Der Fisch denkt sich nur, hey, easy, das ist doch kein Problem für mich. Es gibt einfach Grenzen für uns Menschen. Und das muss uns doch zeigen, dass wir Menschen Situationen haben in unserem Leben, die uns eingrenzen. Oder kannst du etwa dem Sturm sagen, hör auf zu stürmen? Ich glaube nicht. Glaubst doch? Ich glaube nicht. Jesus Christus hat es geschafft. Er hat dem Sturm gesagt, sei still. Und das zeigt, er ist der Herrscher über die Naturgewalten. Und weil all das, all was wir um uns drum herum haben, jetzt mal die Wissenschaft, die uns auch vielleicht Sicherheit gibt, aber auch diese Systeme um uns herum, die den Glauben so ein bisschen veranschaulichen wollen, zum Beispiel die Kirche um uns oder der Papst oder die Priester oder Pfarrer oder Pastor oder Älteste oder Bibelschullehrer oder Bibelschüler, sie sind alle begrenzt. Und mein bester Zeuge ist die Zeit. Die Zeit, die voranschreitet, die gegen mich arbeitet jetzt in dem Moment. Die Zeit, die immer näher dem Tod entgegenkommt. Wir denken, oder ich denke, ich bin noch jung, ich habe lange zu leben. Quatsch. Was ist schon diese, wenn es hochkommt, 80 Jahre gegen die Ewigkeit. Und eben das bringt den Glauben ins Spiel. Der Glaube zeigt uns, dass wir begrenzt sind, und der Glaube zeigt uns, dass wir auf etwas angewiesen sind, das höher ist als wir. Die Jünger haben gesehen, wir kriegen nicht alles hin, wir sind auf etwas angewiesen. Also warum konnten sie nicht den Dämon austreiben? Oder in unserer Situation gesprochen, warum erlebe ich nicht Gottes Handeln in meinem Leben? Warum geht es mir so schlecht? Warum bin ich immer so unglücklich? Obwohl ich doch eigentlich zufrieden sein sollte. Warum habe ich keinen Glauben? Warum zeigt sich mein Glaube nicht? Und Jesus geht das mit einem Rutsch über die Lippen. Ihr konntet den Dämon nicht austreiben, weil ihr nicht geglaubt habt. Ach so, ja gut. Und diese Antwort gilt auch für uns. Gilt für alle diese Fragen, die ich gerade eben aufgelistet habe. Diese Fragen, die euch beschäftigen. Weil wir nicht glauben. Das ist quasi fast die Antwort auf alle Fragen. Wir glauben, wir sollen nicht an unsere Kraft glauben, sondern wir sollen an die Kraft Gottes glauben. Also, warum erlebe ich nicht das Handeln Gottes? Hallo? Natürlich erlebst du das Handeln Gottes. Wenn du sagst, ich glaube an Gott, dann guckst du um mich herum und dann siehst du, wie Gott handelt. Ist es immer gut? Ist es immer schön für dich? Ja, gut ist es, aber ist es immer schön für dich? Nein, das glaube ich nicht. Aber wie viel um uns herum ist es schön? Ich sehe hier so viele schöne Menschen. Ich sehe nur schöne Menschen. Ich sehe draußen eine schöne Natur. Uns geht es hier so gut. Das ist Gottes Handeln. Das ist eine Sicht, die uns der Glaube schenkt. Also warum habe ich keinen Glauben? Diese Frage, die ist so grundlegend. Denn dann hast du erkannt, dass du keinen Glauben hast. Das ist schon mal ein guter Einstieg. Und so viele Menschen laufen draußen rum, die sagen, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Oder die sagen, ich glaube, dass es einen Gott gibt und sind vielleicht auch getauft, sind Mitglied in der Kirche. Ich rede nicht nur von der Landeskirche, ich rede auch von unseren Freikirchen, von allen möglichen Denominationen, Konfessionen. Vielleicht bete ich sogar jeden Tag. Vielleicht bin ich christlich erzogen, meine Eltern sind Christen. Aber verleiht dir deine Herkunft Glaube? Wisst ihr, wie Johannes der Täufer darauf eingeht? Er nennt das Volk Israel, die rauskommen. Er hat da mehrere Menschen im Jordan getauft und die kommen raus und wollen sich auch taufen lassen. Und er sagt, Schlangenbrut, heftiges Wort. Das gibt es heute nicht mehr, aber das muss einfach ein heftiges Wort gewesen sein, weil das hört sich nicht nett an. Und er sagt, ihr Schlangenbrut, glaubt ihr, dass eure Herkunft, weil Abraham euer Vater ist, weil ihr beschnitten seid, glaubt ihr, das kann euch retten? Nein. Und Jesus tut das ähnlich bei den Schriftgelehrten, bei den Pharisäern. Das ist quasi die Elite der Elite. Und er verurteilt sie und sagt, ihr glaubt nicht. Ihr seid nicht gerettet, weil ihr alle Gesetze haltet. Ihr seid gerettet, wenn ihr glaubt. Und ihr glaubt nicht, ihr seid quasi selbstgerecht. Das sind unsere Grenzen. Selbstgerecht. Da ist der Text nochmal eingeblendet. Ich werde den das nicht lesen wegen der Zeit. Ich habe jetzt immer von diesem Glauben gesprochen, aber damit ist nicht nur der Glaube an Gott gemeint. Der Glaube, ja, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Sondern vielmehr ist es der Glaube daran, dieser persönliche Glaube, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Eben dieser Jesus, der diese Menschen verurteilt und der den Jüngern den Auftrag gegeben hat, Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen und Tote aufzuwecken. Und er ist auch selber auferstanden für unsere Sünden. Ist er gestorben am Kreuz und nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden. Und das ist der Kern des Ganzen, der den Glauben ausmacht. Ich kann nur so viel sagen, dass ich glaube, es gibt einen Gott. Die Bibel ist sogar wahr. Aber vielleicht gibt es Menschen, die sagen, ja, das alles glaube ich. Und mit Jesus kann das auch so passiert sein. Aber dieses Ereignis geht nicht an mich. Dieses Ereignis trifft mich nicht persönlich. Das alles ist ein Glaube, der quasi in die richtige Richtung geht. Aber das ist nicht der Glaube, und dann kommen wir zum Thema quasi heute, der Berge versetzt. Weil das wollen wir alle, ne? Wir wollen Berge versetzen mit unserem Glauben. Aber das ist nicht der Glaube, der Berge versetzt. Jesus spricht selber in Johannes 6, Vers 47, sorry, ich habe mal hier einen Zahlendreher. Nur durch ihn, er spricht, dass nur durch ihn der Weg zum ewigen Leben führt. Und das ist der Ergebnis des Glaubens an Jesus Christus. Und da frage ich ganz persönlich, glaubst du an ihn? Bestimmt gibt es hier Menschen, die an ihn glauben. Bestimmt gibt es auch Menschen, die nicht an ihn glauben. Egal, ob du jetzt schon von ihm gehört hast oder nicht. Vielleicht bist du auch christlich aufgewachsen, so wie ich. Aber du hast nie eine persönliche Entscheidung für ihn getroffen. Und wenn du sagst, ich glaube nicht, ich kann es, aber ich will es nicht, dann sage ich dir, bete. Bete, denn das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Das ist der erste Schritt, das ist quasi schon der erste Glaubensschritt, weil dann sagst du, ich bin grenzenvoll, ich bin begrenzt und ich brauche diesen Glauben. Und dann wird der erste Berg versetzt. Die Sünde. Die Sünde, der Berg, der zwischen uns und Gottes Herrlichkeit steht, zwischen uns und Jesus Christus steht, dieser Berg, der wird versetzt. Wenn du nicht erkennst, dass du diesen Glauben brauchst, dann kannst du auch diesen Glauben nicht erhalten. Der dir ewiges Leben gibt und du musst eben mit dieser Konsequenz leben. Wir hier im Vers haben, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also mir geht es um den zweiten Teil. Der erste Teil ist eine heftige Zusage für die, die glauben, aber der zweite Teil ist ebenso eine Konsequenz, die wir nicht einfach wegblenden dürfen, weil es zusammenspielt, weil Jesus ganz klar sagt, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und das ist die Hölle. Das ist der ewige Tod. Aber wenn du glaubst und stirbst, dann darfst du bei ihm im Himmel sein. Und wenn du nicht glaubst und stirbst, dann wirst du in der Hölle sein. Und glaub mir, das fällt mir nicht leicht, das zu sagen, weil es mir wirklich auch wehtut, dass Menschen in der Hölle sein müssen. Das ist einfach die Konsequenz des Unglaubens. In Markus 16, Vers 16 steht dieser Vers. Und dieser Vers, dieser Vers ist wirklich enorm wichtig. Und den müssen wir uns einprägen, weil er so viel über Glauben sagt, was Glauben für eine Auswirkung hat, aber auch was Unglauben für eine Auswirkung hat. Denn der rettende Faktor ist einfach immer Glaube. Und die 1-Million-Dollar-Frage dieses Abends ist jetzt, kann Glaube Berge versetzen? Du sagst, ja, ich habe meine Schuld Gott gesagt und dann hat er dir vergeben. Und dann ist dein erster Berg versetzt. Und was noch viel größer ist, dann ich bin ein Berg sozusagen, ne, der eigentlich in der Hölle sein müsste, der eigentlich verdammt ist, aber er hat nicht versetzt in sein Königreich. Er hat mir ewiges Leben geschenkt und das ist schon der erste Berg, der auch versetzt wurde. Und ich glaube, er versetzt auch heute noch Berge. Nicht nur Schuld und mich persönlich, sondern Berge, die uns im Alltag begegnen. Und wenn dein Glaube auch so klein sein mag, wie ein Senfkorn, da steht Senfkorn, ich habe es extra klein geschrieben, dann kannst du Berge versetzen. Das verspricht er hier den Jüngern. Ganz persönliche Sache, ein Berg, der in meinem Leben ist, ich habe eine Krankheit, Schuppenflechte heißen die, die ist auf dem Kopf. Die sieht man jetzt vielleicht nicht so stark, weil die unter den Haaren ist. Und sie können weggehen, aber sie sind nicht medizinisch heilbar, sage ich mal. Es ist eine chronische Krankheit. Und ich denke, es gibt schlimmere Krankheiten auf jeden Fall. Aber mich schränkt sie schon sehr stark ein, weil ich merke, ich bin eitel. Und ich will mir gerne vielleicht eine coole Frisur machen oder sowas, aber geht halt nicht, ne? Sonst sieht man das halt noch stärker. Und vielleicht könnte ich so Menschen abschrecken, die vielleicht denken, dass es ansteckend ist. Ist es nicht, aber ist halt so. Aber wisst ihr, welchen Berg Gott versetzt hat? Den Berg dieser Sorge und der Angst, dass Menschen so drauf, irgendwie blöd drauf reagieren könnten. Oder dass es sich verschlimmern könnte. Jetzt im Winter hat es sich verschlimmert, weil das wegen der Sonneneinstrahlung so zu tun hat. Und es hat sich verschlimmert, aber ich sage, Herr, es ist dein Ding. Für mich ist es kein Berg mehr. Du hast ihn versetzt. Der Glaube an dich hat diesen Berg versetzt. Ich mache mir keine Sorgen mehr. Will ich davon frei werden? Natürlich will ich davon frei werden. Aber dieser Glaube, der lässt mich darauf hoffen, dass Gott das Beste damit vorhat. Und vielleicht fragst du dich auch, warum lässt Gott Dinge in deinem Leben zu, die nicht so schön sind, die diesen Berg widerspiegeln. Vielleicht will er, dass du glaubst und dass dieser Berg versetzt werden kann. Vielleicht fragst du dich auch, ja, warum lässt du das zu, Gott? Liebst du mich nicht? Willst du mich bestrafen? Lass dich mal so ein Bild nehmen dafür. Und zwar stelle ich mal einen Vater vor, der das Beste für sein Kind will und er schickt sein Kind zur Schule. Das ist ein Widerspruch in sich, ne? Nein, er schickt sein Kind zur Schule, weil er das Beste für ihn will, weil er will, dass er seine eigenen Brötchen verdienen kann, dass er lernt, dass er im Alltag zurechtkommt. Ich meine, wenn ich nicht lesen könnte, wenn ich nicht schreiben könnte, wie würde ich dann zurechtkommen im Alltag? Wie bin ich dann, da bin ich ja auf andere Hilfe angewiesen. Und klar, Schule war für mich oft eine Qual. Keine Ahnung, warum ich da zurück will. Und trotzdem weiß ich, dass mein Vater, der mich zur Schule geschickt hat, oder auch meine Mutter, es gut mit mir gemeint hat. Weil ich jetzt mit den Augen meines Vaters sozusagen darauf schauen kann, weil ich weiß, es hat was gebracht und es bringt auch immer was. Ich kann hier jetzt meine Notizen lesen. Ich kann jetzt einigermaßen vernünftig mit euch reden. Ich kann meinen Alltag managen. Das ist der Glaube, Dinge mit den Augen Gottes zu sehen, mit unserem Vater, mit den Augen unseres Vaters zu sehen, mit dem, ja, diesen Glauben, mit diesen glaubenden Augen auf Dinge zu schauen. Mir fällt es immer noch oft schwer, wenn ich Gottes Versprechung in der Bibel lese, dann weiß ich und glaube auch daran, dass er das Beste mit mir vorhat. Und Glaube hat diesen Berg der Angst versetzt. Und Angst, finde ich, ist doch ein viel größerer Berg als ein realistischer Berg, den wir vor uns haben. Was bringt es, wenn ich jetzt sage, ich glaube und ich kann diesen Berg versetzen? Aber wie viel mehr bringt es, wenn ich sage, Herr, du hast mir Glauben geschenkt und dieser Glaube hat diesen Berg versetzt, diesen Berg der Angst, diesen Berg der Sorgen. Entscheidend ist, bin nicht ich, weil ich glaube, sondern entscheidend ist der Inhalt meines Glaubens, Jesus Christus. Weiß ich jetzt alles, weil ich rettenden Glauben habe? Lass mich noch einmal zu diesem Beispiel zurückgehen, zur Schule. Ich kann mich noch erinnern, ich saß draußen, ich war so 5., 6., 7. Klasse und da kamen gerade so die Großen, die Abiturienten raus, ne? So, boah, Hammer, wir haben gerade die Abiturprüfung geschrieben. Ich so, was? Ja, macht unbedingt Abitur, das ist richtig easy. Ihr müsst das machen. Und ich dachte, als ob das so leicht ist. Ich will da gar nicht hin, ich will einfach klein bleiben. Aber dann, zack, paar Jahre später, der faule Mark hat das Abitur geschafft. Heftig, hätte ich nicht gedacht. Aber man wächst mit den Herausforderungen. Und das ist genauso im Glauben. Die Berge fangen klein an und die Berge können versetzt werden. Mit einem Glauben, der klein ist, der so klein ist wie ein Senfkorn. Aber dieser Glaube wächst. Und die Herausforderungen wachsen. Aber Gott weiß genau, welche Herausforderungen er in unserem Leben uns stellen muss, damit unser Glaube auch wachsen kann und herausgefordert wird. Und vielleicht kommen da wieder Dinge auf uns zu, wo wir sagen, das kann ich einfach nicht tun. Zum Beispiel, wie soll ich dieser Person vergeben, obwohl sie mich mobbt? Unmöglich. Wie soll ich mich bei meiner Mom entschuldigen, die hat doch angefangen. Unmöglich. Ich kann mich nicht entschuldigen. Wie soll ich meinen Alltag bewältigen? Das kriege ich nicht hin. Unmöglich. Wenn dein Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, dann zeigt es erstens, der Glaube ist da und er ist noch klein. Ein Senfkorn ist der kleinste Korn oder war das kleinste Korn, das es damals gab, dass Jesus aufzählen konnte. Und dieser Glaube reicht schon, um einen großen Berg zu versetzen. Für Gott ist nichts unmöglich. Das schreibt er dann auch. Das sagt dann Jesus auch in Vers 20. Und nichts würde euch unmöglich sein, wenn ihr Glauben wie ein Senfkorn habt. Und das sind noch ein paar Verse dazu. Siehe, ich, der Herr, bin der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Das ist eine rhetorische Frage. Natürlich nicht. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Alles ist möglich dem, der glaubt. Das ist die Parallelstelle zu der Matthäusstelle, die wir gerade eben gelesen haben. Alles ist dem möglich, der glaubt. Und wir haben keine Grenzen mehr. Nicht, weil wir jetzt nicht mehr in unserem menschlichen Körper stecken. Ich meine, ich stecke noch in meinem menschlichen Körper. Aber weil der Inhalt meines Glaubens Gott ist. Der über uns steht, der das Beste mit uns vorhat. Und das drückt auch Vers 21 aus. Diese Art von Dämonen muss also ein schlimmer gewesen sein. Und der kann nur ausgetrieben werden durch Fasten und durch Gebet. Diese Dinge sind ein Ausdruck des Glaubens. Nicht nur eine heilige Sache, ja, ich bete jetzt das Vaterunser und faste einen Tag und dann wird Gott sich schon gnädig stimmen und dann werde ich ihn schon irgendwie beruhigen, dass er diesen Dämon austreiben wird, nein, oder diesen Berg versetzen wird. Nein, das ist ein Ausdruck des Fastens. Ich sage, ich bete, weil ich Gott vertraue. Ich bete und sage, Herr, ich weiß, ich kann es nicht, aber du kannst es. Und dieses Fasten ist ein Ausdruck, dass ich mich von Gott abhängig mache und mich ihm unterordne und sage, Herr, dein Wille geschehe. Du siehst, was ich möchte, aber ich möchte meinen Willen, deinen Willen unterordnen. Und genau das hat Jesus selber gemacht. Er hat gesagt, Herr, wenn es möglich ist, dann lass mich nicht am Kreuz sterben. Dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dein Wille geschehe. Hat Jesus das gerne gemacht? Nein. Aber er hat es gemacht, weil er uns liebt. Und weil er gehorcht hat, weil er seinem Vater im Himmel gehorcht hat. Also, kann Glaube Berge versetzen? Wenn du glaubst, wirst du es sehen, weil dann siehst du mit Gottes Augen die Berge. Und für Gott ist nichts zu groß, also wird auch dem Glaubenden nicht zu groß sein. Ich bin noch immer ein Mensch. Aber Gott ist jetzt auf meiner Seite. Ich bin jetzt auf Gottes Seite. Ich habe einen, der für mich kämpft und der den Berg für mich beseitigen wird. Also wenn du hier bist und sagst, ich will diesen Glauben haben, du tust recht, Hammer. Ich freue mich, wenn du es sagst. Dann komm einfach auf mich zu oder eine andere Person, wo du weißt, dass diese Person wirklich diesen Glauben hat, diesen Glauben, der Berge versetzen kann. Und wir werden für euch beten und wir werden mit euch beten. Es lohnt sich wirklich, an diese Kraft zu glauben, an Gott zu glauben, weil mit ihm können wir Berge versetzen. Lass mich noch beten. Vater im Himmel, du bist unglaublich. Du bist der Hammer. Und du schenkst uns einen Glauben, der uns neue Dinge eröffnet, Herr. Und du zeigst uns die Welt mit neuen Augen. Du veränderst nicht die Welt, sondern du veränderst unser Herz. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen hier im Raum erreichst und dass jeder Einzelne diesen Glauben haben kann, der Berge versetzt. Dass keiner mehr mit diesen Bergen in seinem Leben rumlaufen muss, diese Ängste, diese Sorgen, die er sich macht, sondern, Herr, dass wir alle diese Sorgen auf dich werfen. Und dann haben wir ein Leben, das auf dich vertraut. Bitte hilf uns, in diesem Glauben zu leben, in jede Situation da hineinzugehen, nicht zu sagen, ich sehe das, was vor mir liegt, ich sehe diese große Herausforderung und dann zu sagen, aber irgendwie werde ich mit meiner Kraft das schaffen und dann vielleicht kann ich es schaffen, aber es wird immer wieder Situationen geben, wo ich es nicht schaffen kann. Herr, lass uns da in diesen Situationen glauben. Glauben, dass du es kannst, dass du diesen Berg versetzen wirst. Amen.